Der Friede Gottes sei mit euch. Herzlich willkommen heute zum Gottesdienst in der Marktkirche. Reminiscere, ein lateinisches Wort, bedeutet Gedenke und bezieht sich auf den Psalm 25, Vers 6. Gedenke, o Herr, deiner Barmherzigkeit. Heute hören wir die Bach-Kantate, Bach-Werkeverzeichnis 150. Ein sehr frühes Werk von Johann Sebastian Bach, für keinen besonderen Sonntag geschrieben, aber Psalm 25 zitierend. Sie sehen, heute mit einem Orchesterensemble aus dem Bach-Orchester und einer Schule des Bachchores unter der Leitung von Professor Jörg Straube und Axel Ladeur an der Truhenorgel. Ich freue mich, dass Sie alle da sind, dass wir die Musik heute hören dürfen, Gottes Wort hören, beten. Amen. Lasst uns beten mit Worten, die dem jüdischen 18-Bitten-Gebet angelehnt sind. Gott, dein Erbarmen ist nie zu Ende und deine Güte hört nie auf. Wir hoffen auf dich, unsere tragende Hoffnung. Dein Name sei gepriesen, wie in alter Zeit genauso heute und auch künftig in allen Zeiten. Alles, was lebt, bekenne sich dankbar zu dir und erinnere sich an deine göttliche Güte. Sie trägt uns von alters her und sie wird uns weitertragen. Dein erhabener Name sei gepriesen. Du Gott bist unser Heil und unsere Hilfe. Lass uns darauf vertrauen und lass uns in diesem Vertrauen immer neu die Umkehr wagen zu dir. Erneuere uns und mach uns bereit, uns in Dankbarkeit zu dir zu bekennen. Amen.
Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja im 5. Kapitel. Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit.
Musik.
Liebe Gemeinde, seit einem Jahr gehen wir alle viel mehr spazieren, manche wandern, joggen. Die Freizeitbeschäftigung Nummer eins ist draußen sein. Notgedrungen, aber zum Glück, wir dürfen es. Viele haben die nähere Umgebung neu entdeckt, unsere norddeutsche Tiefebene mit dem Deister in der Nähe. Auf unseren Feldern werden Mais und Rüben, Getreide, Kartoffeln, Spargel und Gemüse angebaut und Wiesen und Weiden. Weinberge gibt es nur in Hitzacker, soweit ich weiß. Der Wein ist allerdings nicht so gut wie das Festival. Weinberge beginnen südlich des Mains in sonnigen und warmen Gegenden und vor allem in hügeligen und bergigen. Sie zeichnen Linien in die Landschaft und durch sie zu gehen ist beruhigend, weil es so gleichmäßig ist und alte Weinstöcke haben etwas sehr Meditatives. Weinanbau und Veredelung ist eine alte Kultur. Sie erfordert viel Können, Sorgfalt, Erfahrung und Geduld. Israel ist eines der ältesten Weinanbaugebiete der Welt. In unserem Text, ein Gleichnis, beginnt es damit, dass jemand einen Weinberg hat und der Prophet das Lied eines Freundes oder wie die Bibel in gerechter Sprache übersetzt, eines Geliebten singt. Eigentlich sprachen die Propheten mit lauter Stimme öffentlich oder an öffentlichen Orten, im Vorhof des Tempels oder eindringlich zu Königen oder Priestern. Und dann eher leise. Dieser Text hat den Titel »Das Weinberglied«. Ein Gleichnis, Jesus erzählte viele Gleichnisse mit häufig Aha-Effekten. Auch dieses hat ein überraschendes Ende. Der Weinberg ist perfekt, eine fette Höhe steht da, also bester Boden, optimale Lichtverhältnisse und gute Feuchtigkeit. Er pflanzt edle Reben und bereitet alles vor für eine exzellente Bearbeitung, Lagerung und Kälte. Und dann wartet er, so steht da, aber er wird nicht gewartet haben. Ich habe während meines Studiums mal im Weinberg geholfen und einmal früh morgens in der Toskana Blätter abgeschnitten. Das ist ganz schön mühsam und es zieht sich. Also, er wird nicht gewartet haben, er wird den Weinberg gepflegt haben, aber er brauchte Geduld. Aber alles ist umsonst. Die Trauben taugen nicht, sie sind schlecht. Nun kommen die Zuhörenden ins Spiel. Sollen die Jerusalemer Bürger und Bürgerinnen sein, wobei es damals noch kein Bürgerrecht gab, also die Bewohner und Bewohnerinnen und die Männer Judäas, denn nur sie werden erwähnt, aber ich bin sicher, Frauen waren dabei. Sie sollen richten zwischen dem Weinbergbesitzer und dem Weinberg. Merkwürdige Konstellation. Und jetzt steht da gar nichts, was die Zuhörenden sagen. Ich bin sicher, dass sie heftig diskutiert haben, dass da doch vielleicht der richtige Dünger fehlte oder der Regen. Man sollte abwarten, nie aufgeben, ihm ein Jahr Ruhe gönnen, noch einmal abwarten. Vielleicht war es die falsche Sorte für diesen Boden. Aber diese Argumente werden nicht aufgeführt, sondern der Weinbergbesitzer entscheidet. Und er lässt den Zaun wegnehmen, damit den Schutz. Das Land soll zur Brache werden, Disteln und Dornen werden auf ihm wachsen und es soll noch nicht einmal mehr regnen. Spricht so jemand, der wirtschaftlich denkt, wenn dieses Land und diese Pflanzen keinen Ertrag bringen, dann ist die Mühe umsonst. Oder jemand, der tief gekränkt ist, enttäuscht und traurig und deswegen aufgibt. So wie zum Beispiel jemand, der oder die alles versucht hat in einer Beziehung, aber der Partner oder die Partnerin versteht es einfach nicht. Aufgeben, aber nicht rächen. Am Ende wird das Rätsel, wenn man es denn so sehen will, dieses Gleichnisses gelöst. Es sei Gott Zebaoth, der so enttäuscht sei von seinem geliebten Haus Israel und den geliebten Judäern. Gott klagt, trauert, gibt auf und begründet seine Entscheidung mit dem Handeln seiner geliebten Menschen. In der Lutherbibel steht, er wartete auf Rechtsspruch, da war Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit, da war Schlechtigkeit. Noch etwas näher am Text. Er hoffte auf Gutregiment, doch siehe, da war Blutregiment. Auf Gemeinschaftstreu hoffte er, doch siehe, da war Hilfeschrei. Und eher ist es das Wort hoffen als warten, das zutrifft. Wie geht es dem Weinberg, den Judäern, die mit einem unfruchtbaren Weinberg verglichen werden, denen eine Zukunft der Öde und Wüste, des Verdorrens, des Zertretens vorausgesagt wird? Ungefähr 700 vor Christus. Manche fürchten sich und werden rufen und beten: Adonai, Herr Zebaoth, gedenke deiner Barmherzigkeit. Psalm 25, 6. Und sie werden klagen. Klagen ist etwas anderes als jammern. Wir haben Klagepsalmen in der Bibel. Und der bekannteste und tiefste Klageruf ist der Jesu-Ruf am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Klagen über tiefe Verletzung, Verzweiflung, verlassen werden und zugleich der Suche nach Auswegen. Denn jeder Klagepsalm hat eine Wendung in die Hoffnung. Liebe Schwestern und Brüder, das Klagen erklingt hier auf beiden Seiten. Und es geht in dem Buch des Jesaja weiter mit den Weherufen der Kritik am Lebensstil, vor allem der reichen Judäer und Jerusalemer. Gott klagt und beklagt und sagt, es muss eine Umkehr folgen. Liebe Gemeinde, aber die Wirkungsgeschichte dieses emotionalen Liedes war verheerend. Christliche Theologen behaupteten, dass Gott sich mit diesem Text nun endgültig von den Juden abgewandt habe und nun seien wir, die Christen, die geliebten Gotteskinder, an denen sein oder ihr Herz hänge. Bis dahin, dass den Juden vorgeworfen wurde, dass sie unseren Herrn gekreuzigt hätten. Dabei wussten die Theologen, die die Schriften studiert hatten, genau, dass Jesus selbst Jude war und von den Römern gekreuzigt wurde, auch wenn die Hohepriester daran beteiligt waren und, wie wir in den Evangelien lesen, das Volk. Dabei übersahen sie mit Absicht, dass unser Text eine innerfamiliäre und innerjüdische Auseinandersetzung ist mit ihrem Gott, gesungen und aufgeschrieben, eben 700 Jahre vor Christus. Da waren wir, die Heidenchristen, noch längst nicht auf dem Schirm. Ich schäme mich dafür, was im Namen Christi gesagt, geschrieben und getan wurde. Und wir wissen um die Konsequenzen. Und ich bin dankbar, dass ich heute mit Juden und Jüdinnen befreundet bin und wir mit den jüdischen Gemeinden engstens zusammenarbeiten in guter Freundschaft und Verbundenheit. Selbstverständlich ist das nicht. Unser christlich-jüdischer Dialog trägt dazu bei. Das sind gemeinsame Veranstaltungen, zum Beispiel hier in der Marktkirche und den beiden großen Synagogen der Liberalen und der Konservativen. Seit 70 Jahren gibt es den Deutschen Koordinierungsrat, in dem alle Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit verbunden sind. Aber dennoch, der Antisemitismus ist noch da. Vor allem bei jenen, die keinen Kontakt zu jüdischen Gemeinden oder Menschen haben und so vor ihnen Angst haben oder Vorurteile pflegen. In diesem Jahr denken wir an 1700 Jahre schriftliche Erwähnung des jüdischen Lebens im deutschsprachigen Raum. Die erste Erwähnung war 301 in Köln. Seitdem lebten immer Juden und Jüdinnen im deutschsprachigen Raum, allerdings häufiger von Pogromen heimgesucht. Händler waren sie, private Bankiers, Handwerker durften sie nicht werden, Ärzte, Beratende von Königen, Künstlerinnen, Literaten, Musikerinnen. Sie haben den wirtschaftlichen Aufstieg des frühen Deutschen Reiches durch Kredite ermöglicht. Sie haben die wissenschaftliche und künstlerische Entwicklung Deutschlands gefördert. In der ARD wird viel im Moment dokumentiert über 1700 Jahre Judentum im deutschsprachigen Raum. Manches Neue habe ich erfahren, aber auch über Hannover in unserer Veranstaltungsreihe. Haben Sie schon einmal von der Familie Möllring gehört? Ich muss gestehen, ich vorher nicht. Sie war in Hannover eine bedeutende Familie, Bankiers Familie und Kaufleute. Und das Haus, wo heute Galeria Kaufhof drin ist, war ein wunderschönes Jugendstil-Kaufhaus von der Familie Möllring, zu Beginn ganz früh des 20. Jahrhunderts gebaut. Die Fotos, die ich gesehen habe, alte Fotos, sind beeindruckend. Die Familie selber hatte später etwas umgebaut, aber dann wurde es zerbombt im Zweiten Weltkrieg. Es gibt keine Stolpersteine bisher, aber wir werden uns darum kümmern. Liebe Schwestern und Brüder, am 12. März wird in Hannover das Zeitzentrum Zivilcourage in der früheren Volkshochschule gegenüber vom Rathaus, natürlich in diesen Zeiten digital, eröffnet. Dieses Zeitzentrum ist ein Gewinn für Hannover und unsere Geschichte. Wir finden dort Beklagenswertes und Hoffnungsvolles. Wahrhaftiges Gedenken, zukunftsorientiert, pädagogisch und künstlerisch aufgearbeitet. Die Ausstellung lädt zum Entdecken ein, für alle Altersgruppen, und dokumentiert, wer im Widerstand war, wer Mitläufer war, wer Täter war und wie es war, ganz normal in der Nachbarschaft. Aus der evangelischen Kirche ist Hans Lilje dabei, der Bischof, der damals die Marktkirche wieder eingeweiht hat. Und noch eine Bemerkung, es ist Felix Mendelssohn Bartholdy, der aus einer jüdischen Familie stammte, christlich getauft, der dafür gesorgt hat, dass wir die Bach-Kantaten und Oratorien wieder aufführen. Anfang des 19. Jahrhunderts, 1823, hatte er von seiner Großmutter Bella Salomon eine Abschrift der Matthäus-Passion nach dem Autograf Pölchhaus geschenkt bekommen. Dieses Geschenk weckte sein Interesse und später alles, was er fand, seine Begeisterung. Liebe Gemeinde, in der Kantate gibt es eine Arie, dessen Text ich wie ein Gleichnis lese und an unsere Geschichte mit den jüdischen Geschwistern denken muss. Wir werden sie noch hören. Zedern müssen von den Winden oft viel Ungemach empfinden. Oftmals werden sie verkehrt, Rat und Tat auf Gott gestellet. Achtet nicht, was widerbellet, denn sein Wort ganz anders lehrt. Sein Wort lehrt Barmherzigkeit und nicht Ausgrenzung. Lasst uns daher beten, auch für uns. Gedenke Gott an deine Barmherzigkeit und hilf uns, geduldig zu sein, barmherzig mit uns selbst und mit allen unseren Mitmenschen, kritisch und wachsam. Amen. Barmherzig hat ganz viele Synonyme. Eine Kollegin hat sie gesucht und gefunden. 504 Synonyme in unserer deutschen Sprache. Und weil unsere Jahreslosung lautet: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, aus Lukas 6, 36, habe ich Ihnen diese ausgedruckt. Wenn Sie mögen, nehmen Sie die Papiere mit. 504 Synonyme für barmherzig, für unseren Alltag. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ich habe das Glaubensbekenntnis vergessen und bitte Sie, dazu aufzustehen. Wir beten mit den Worten Dietrich Bonhoeffers. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst,
sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen.
Wir danken für die Kollekten des letzten Sonntags. Die Kollektenergebnisse werden Ihnen am 21. März bekannt gegeben. Die heutige Kollekte, die an den Ausgängen gesammelt wird, erbitten wir für die medizinische Hilfe im Kontaktladen Mäcki. Der Mäcki-Laden am Raschplatz bietet Wohnungslosen werktags von 8 bis 12 Uhr Kaffee, Gespräche mit Sozialarbeitern, einen Aufenthaltsort, kostenloses Frühstück und medizinische Hilfe. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben dazu geführt, dass die medizinische Ambulanz aktuell geschlossen ist. Deshalb kümmert sich die Krankenschwester Franziska Walter derzeit in Schutzkleidung draußen vor dem Kontaktladen um die Patienten. Brot und Kaffee wird durch Ehrenamtliche hinter einer Schutzscheibe von innen nach außen gereicht. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Herzlichen Dank für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes an die Instrumentalisten, die Solistin und die Schola des Bachchors unter Leitung von Jörg Straube. Ich finde, in der Zeit, in der wir viele Beschränkungen, die auch notwendig sind, ertragen müssen, ist eine besondere Freude, die Musik hier zu hören. Herzlichen Dank an Sie. Veranstaltungshinweis: Der Weltgebetstag findet jedes Jahr am ersten Freitag im März statt. Worauf bauen wir? Das ist das diesjährige Motto der Frauen aus dem südpazifischen Inselstaat Vanuatu, der unmittelbar die Folgen des Klimawandels in Form von Wirbelstürmen, Erdbeben, Vulkanausbrüchen und steigendem Meeresspiegel zu spüren bekommt. Mit ihrem Gottesdienst wollen die Frauen aus Vanuatu ermutigen, das Leben auf den Worten Jesu aufzubauen. Am Freitag, den 5. März, um 18 Uhr findet in der Neustädter Hof- und Stadtkirche ein Gottesdienst zum Weltgebetstag statt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter weltgebetstags.de und dem Fernsehsender BibelTV. Weitere Veranstaltungshinweise finden Sie in dem Gottesdienstflyer und vorne am Ausgang. Der Spruch der Woche möge Sie begleiten. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.
Liebe Gemeinde, wir hören noch einen weiteren Chorsatz. Nach den Fürbitten: Meine Augen sehen stets zu dem Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Psalm 25, 15. Und nun lasst uns Fürbitte halten. Du bist barmherzig, ewiger Gott. Deine Barmherzigkeit rettet. Deine Barmherzigkeit heilt, deine Barmherzigkeit beschützt. Erinnere dich an deine Barmherzigkeit und rette deine Schöpfung. Erinnere dich, ewiger Gott, an die traumatisierten Kinder in den Flüchtlingslagern. Erinnere dich an die Menschen, die kein Zuhause haben. Erinnere dich an die Mutigen, die den Gewaltherrschern widerstehen. Du bist barmherzig, ewiger Gott, erhöre uns und rette uns. Erinnere dich an deine Barmherzigkeit und heile die Kranken. Erinnere dich, ewiger Gott, an die Kranken auf den Intensivstationen und auch an die Genesenden. Erinnere dich an die, die alles für die Kranken und Hinfälligen tun. Erinnere dich an die Trauernden und hülle sie in deine Liebe. Alle die, die ohne Umarmung Abschied nehmen müssten, ganz besonders. Du bist barmherzig, ewiger Gott, erhöre uns und heile uns. Erinnere dich an deine Barmherzigkeit und beschütze die dir vertrauen. Erinnere dich an die Verfolgten in aller Welt. Erinnere dich an die Frauen von Vanuatu. Erinnere dich an die Verzweifelten und die, die um ihre Existenz fürchtenden. Erinnere dich an unsere Gemeinde und an alle, für die wir Verantwortung haben. Du bist barmherzig, ewiger Gott. Berühre uns mit deiner Barmherzigkeit und verwandle uns und diese Welt durch die Liebe Jesu heute und an jedem neuen Tag. Amen.
Amen.
Lasst uns beten, wie uns Jesus gelehrt hat, dazu aufstehend. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht in diesen Sonntag und in diese Woche mit dem Segen Gottes. Es segne und behüte euch, Gott von Sarah und Abraham, Jesus Christus von Maria geboren und der Heilige Geist, der über euch allen wacht, wie eine Mutter über ihre Kinder. So segne euch der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.